Eine Betreuungsperson soll in einer betriebsinternen Kita von einem grossen Berner Unternehmen zwei Kinder unzulässig angelenkt haben.
Verdacht auf Kindesmissbrauch. Schon wieder soll in einer Berner Kita Übergriff passiert sein. Trotz Warnung der Eltern hat die Kita lange nicht reagiert.
Die Meldung von letzter Woche war wie ein böses Déjà-vu. Erst letzten Herbst ist ein grosser Missbrauchsfall in einer Kindertagesstätte in Winterthur und in Bern bekannt worden, wo ein Betreuer 50 Übergriffe an 15 Kleinkinder zwischen 1 und 4 soll begangen haben.
Der 33-jährige Schweizer hat gestanden, dass er in der Kita zu Winterthur und zu Bern mindestens 11 Kinder sexuell missbraucht hat. Jahrelang soll niemand etwas mitbekommen haben, obschon der Täter laut Anklage gegen Schutzkonzept verstoßen hat.
Wie hat es zu diesem erneuten mutmaßlichen Missbrauch in der Berner Kita kommen? Warum hat die Meldepflicht und die Strafregisterüberprüfung nicht gegriffen? Unternimmt der Kanton genug zur Prävention von Missbrauch in Kindertagesstätten? Oder braucht es eine schwarze Liste, bis sie bei Lehrpersonen schon länger gibt?
Ich bin der Meinung, dass eine schwarze Liste auch für Betreuungspersonen in Kindertagesstätten oder bei Tageselternvereinen wichtig ist.
Über das reden wir heute im Gesprächsstoff im Podcast von Bund und Berner Zeitung. Und zwar mache ich das mit unserer Bildungsredaktorin, der Regina Schneeberger, und dem Marius Aschwanden, Redakteur für Gesundheitsthemen. Auch das Wort in diesem Podcast kommt Berner SVP-Nationalrätin Nadia Umbrecht-Bieren, die selber 3 Kindertagesstätten im Raum Bern betreibt und sich für so eine schwarze Liste ausspricht. Mein Name ist Sibylle Hartmann und jetzt bei mir im Studio sind Regina Schneeberger und der Marius Aschwanden. Ciao zusammen, schön seid ihr da.
Hallo Sibylle, merci für die Einladung.
Hallo zusammen.
Gehen wir zum Einstieg schnell zurück. Zuerst im vergangenen Herbst, wo der erste Fall von diesem 33-jährigen Mann, der ihre Winterthurer und ihre Berner Kita über ein Dutzend Kinder sexuell so missbraucht haben. Regina, kannst du den ersten Missbrauchsfall noch mal schnell zusammenfassen?
Ja, es ist ein grosser Fall, ein Fall, der schockiert, schon nur wegen dem Ausmaß. Es ist wahrscheinlich einer der grössten Fälle von Missbrauch in einer Kita in der Schweiz. Aber du hast es vorhin kurz gesagt, 50 Übergriffe soll der Mann begangen haben an 15 Kinder in 2 Kitas. Gemäss Anklage hat sich der 33-Jährige teilweise allein mit den Kindern hinter verschlossenen Türen befunden. Er soll die Kinder minutenlang missbraucht haben und das Ganze auch noch gefilmt haben. Jetzt muss man vielleicht dazu festhalten, der Mann ist grossteils geständig. Er befindet sich bereits im vorzeitigen Strafvollzug. Trotzdem gilt auch für ihn die Unschuldsvermutung. Die Gerichtsverhandlung die steht erst noch an. Es ist also noch kein Urteil gesprochen worden. Ein erster Verdacht hat es schon viel früher gegeben. Und zwar war das im Sommer 2022 in der Kita in Winterthur, wo er gearbeitet hat. Eine Mutter hat dort den Verdacht gehabt, dass ihr Kind könnte missbraucht worden sein. Sie hat es der Kita-Leitung gemeldet und die Kita hat nachher eine Anzeige gemacht. Es hat aber nachher laut der Strafverfolgungsbehörde zu wenig Beweise gegeben, um das Verfahren weiter zu verfolgen. So ist das nachher nicht sogenannt an Hand genommen worden. Der Mann ist nachher, hat weiter in die Kita arbeiten und hat das nachher auch gemacht. Er hat in der Kita in Bern gearbeitet, wo es erneut ist zu Übergriffen kommen. Und erst fast 2 Jahre später, Anfang 2024, hat dann die Berner Kantonspolizei angefangen zu ermitteln und man hat nachher kinderpornografische Inhalte auf seinen Geräten gefunden.
Wie das hätte passieren können, dass sich dann das Ganze in der Kita in Bern wiederholt hat, über das reden wir heute. An dieser Stelle noch schnell die Recherche zu dem erste Missbrauchsfall ist vom Redakteur Michael Bucher und ich stelle euch den Artikel von ihm zu diesem Fall in Beschreibung dieser Episode. Euer Artikel, den ihr zwei geschrieben habt, der aktuelle Artikel, der fängt mit dem Wort an, nicht schon wieder. Letzte Woche ist, wie schon gesagt, nämlich ein weiterer Fall von einem mutmaßlichen Missbrauch in einer Kita in Bern publik geworden. Marius, um was geht es bei diesem Fall?
Ja, er ist nicht ganz zu vergleichen mit dem, was Regina vorher darüber geredet hat. Diesmal ist eine betriebsinterne Kita von einem grossen Berner Unternehmen mit Vorwürfen konfrontiert. Und von den Dimensionen her sieht es momentan danach aus, dass es weniger gravierend ist als im anderen Fall. Aufgeflogen ist der neue mutmaßliche Fall oder Missbrauchsfall bereits im Februar. Was genau passiert ist, das ist unklar. Die Geschäftsleitung dieses Unternehmens hat ihren Angestellten letzte Woche aber mitgeteilt, dass Eltern damals den Verdacht geäußert haben, dass eine Betreuungsperson ein Kind in nicht zulässiger Weise berührt habe. Die Betreuungsperson ist daraufhin unverzüglich freigestellt worden. Für sie gilt auch die Unschuldsvermutung. Und der Punkt ist, und der gibt es halt parallel zum Fall von dem, was Regina erzählt hat, dass die Meldung vom Februar nicht die einzige war. Weil nachdem die Eltern der betreuten Kinder über die Situation informiert wurden, ist bekannt worden, dass die gleiche Betreuungsperson in der gleichen Kita schon 10 Monate vorher an einem entsprechenden Verdacht ausgesetzt war. Und schon dann haben sich Eltern per Kita-Leitung gemeldet. Und von diesem Vorfall hat die Unternehmensleitung bis Anfangsjahr gar nichts gewusst.
An dieser Stelle auch noch schnell zu sagen, geschrieben über diesen Fall hat der Redakteur Christoph Albrecht. Ich stelle euch auch diesen Text zu dem neuesten Fall in die Show Notes. Marius, du bist bei dieser Recherche eben genau dieser Frage nachgegangen, wie es überhaupt zu diesem Fall hätte kommen können, weil es ja offenbar schon der zweite Verdacht war gegen die betreffende Betreuungsperson und auch, wie die Kita-Leitung auf die erste Verdachtsmeldung reagiert hat.
Genau, das haben wir probiert herauszufinden. Ich glaube, es ist halt eine Frage, die sich viele stellen. Wäre es möglich gewesen, jetzt in diesem Fall den zweiten Vorfall zu verhindern, wenn man möglicherweise richtig oder wenn man richtig gehandelt hätte oder schneller gehandelt hätte beim ersten Verdachtsfall? Weit gekommen sind wir nicht. Das Unternehmen will sich momentan mit Verweis auf das laufende Strafverfahren und aus Gründen des Persönlichkeitsschutzes nicht weiter äußern. Fragen werden nicht beantwortet. Es ist aber grundsätzlich so, dass sämtliche Kindertagesstätten im Kanton Bern gesetzlich verpflichtet sind, schwere Grenzverletzungen am zuständigen Amt für Integration und Sozial zu melden. Aber nicht nur das, auch Verdacht auf Grenzverletzungen müssen eigentlich gemeldet werden. Die Frage ist jetzt auch, ob das bei dieser Betriebskita passiert ist. Aber auch hier sind wir auf eine Mauer gestossen. Beim Kanton will man keine Stellung nehmen zu laufenden Fällen. Es ist aber durchaus vorstellbar, dass die Meldung nicht passiert ist, weil wenn nicht einmal die Firmenleitung etwas von dem ersten Verdacht gewusst hat, dann scheint es schon eher wenig wahrscheinlich, dass der Kanton davon erfahren hat.
Also bei diesem aktuellen Fall seid ihr nicht weitergekommen und da kann man konkret im Moment nicht mehr dazu sagen, aber kannst du generell noch ein bisschen mehr zu diesem Meldesystem sagen, wie das funktioniert und ob das in anderen Fällen auch funktioniert, ob sich das bewährt hat oder ob da grosse Fragezeichen aufgegangen sind?
Also, dass es die Meldepflicht gibt, ist sicher gut. Für uns ist es aber natürlich schwierig zu beurteilen, ob es grundsätzlich funktioniert, ob die Kitas die Meldungen wirklich auch machen oder nicht. In den letzten Wochen haben sich verschiedene Fachleute geäußert, die sagen, dass eine Meldung an den Kanton eine relativ grosse Hürde darstellt. Sie fordern niederschwelligere Meldestellen. Und beim Kanton selber heisst es, soweit man es können beurteilen, funktioniert das System aber grundsätzlich. Und es gehen wirklich auch immer Meldungen dort ein. 2025 waren es über 50 gewesen. Die meisten betreffen aber nicht Missbrauchsvorwürfe, sondern beispielsweise Betreuungsschlüssel, Hygienethemen, Infrastrukturfragen oder auch wenn ein Brand ist ausgebrochen oder etwas, dann ist schon das meldepflichtig. Gemäss dem zuständigen Amt ist im letzten Jahr sind 12 Meldungen haben Grenzüberschreitungen zum Thema gehabt. 2024 waren es 8 und 2023 6. Bei diesen 12 Meldungen im letzten Jahr oder bei diesen 8 im vorletzten Jahr geht es sowohl um körperliche als auch um psychische Grenzverletzungen, also beispielsweise auch um Erniedrigungen. Und das Amt betont, dass die auf ganz verschiedenen Ebenen vorkommen können. Was es damit meint, ist, dass es nicht immer einfach um einen Verdacht auf Kindesmissbrauch muss gehen, sondern dass es auch um einen Streit zwischen Eltern oder Angestellten geht bei so einer Meldung.
Bei vielen von diesen 12 Meldungen, dass es sich explizit um Missbrauchsfälle handelt, ist also nicht klar und kann man auch nicht nachvollziehen. Kannst du vielleicht generell noch etwas dazu sagen, was gibt es sonst für Sicherheitsvorkehrungen von Seiten des Kantons?
Der Kanton überprüft präventiv alle neuen und alle bisherigen Angestellten einmal pro Jahr auf ihre Vorstrafen hin. Die Betriebe sind darum verpflichtet, alle ihre Mitarbeitenden beim Kanton zu melden. Das Vorgehen das ist schweizweit vorgeschrieben und erfolgt anhand des sogenannten Behördenauszug 2. Das ist eigentlich einfach ein erweiterter Strafregisterauszug. Dort sind neben rechtskräftigen Urteilen auch hängige Strafverfahren eingetragen. Der Kanton schreibt auf Anfrage, dass er pro Jahr rund 10'000 serie Überprüfungen durchführt. 2025 sind 380 Dossiers genauer analysiert worden, weil sie einen Eintrag drin hatten. Und bei 10 Personen schliesslich hat man dann auch eine negative Beurteilung erlassen, sprich, die haben nicht dürfen angestellt werden oder müssen den Beruf aufgeben. Gemäss dem Kanton ist massgebend, was für Delikte die Personen begangen haben. Wenn es um Sexualgewalt, Pornografiedelikte geht oder andere schwere Straftaten, fallen sie sowieso sofort raus. Bei beispielsweise wiederholten Verkehrsdelikten oder Betäubungsmittelmissbrauch ist die Sache weniger klar. Dort wird sorgfältig abgewogen und offenbar ist es so, dass wenn man eine Lernkurve sieht, zum Beispiel, dann ist eine Anstellung nicht im Vornherein schon ausgeschlossen.
Es gibt also einerseits die Meldepflicht von schweren Grenzverletzungen, aber auch schon Verdachtsfälle und auf der anderen Seite den sogenannten Behördenauszug 2, also die Leumundsüberprüfung, wo rechtskräftige Urteile und hängige Strafverfahren würden ans Tageslicht kommen. Aber auch das gibt offenbar keine hundertprozentige Sicherheit, wie der Fall von dem 33-Jährigen zeigt, der ihre Winterthurer und ihre Berner Kita über ein Dutzend Kinder sexuell missbraucht hat. Warum ist es nicht möglich, dass man die Sicherheit noch erhöhen könnte von Seiten des Kantons oder der Behörden?
Also als erstes Mal ist es ja so, dass wenn jemand das erste Mal straffällig wird, dann hat sich vorher überhaupt nichts abzeichnet unter Umständen, vor allem nicht auf einem Stück Papier. Dort sind alle Behörden eigentlich machtlos. Besonders tragisch am Fall in Winterthur und in Bern, an dem ersten Fall, ist ja, dass Zürcher Justizbehörden bereits in Winterthur eigentlich sie aufmerksam auf ihn geworden. Die Regina hat es gesagt, dann zumal ist gegen ihn Anzeige eingereicht worden. Die Polizei hat ihn befragt, hat Ermittlungen angefangen und kurze Zeit später hat sie die aber wieder müssen einstellen oder hat sie eingestellt, weil sich der Anfangsverdacht nicht hätte ausreichend erhärten. Wie man heute weiss, war es ein fataler Irrtum. Der Mann hat in Bern eine neue Stelle gefunden und hat weitere Taten begangen. Und von seiner Vorgeschichte ist zum Zeitpunkt vor Anstellung in Bern in dem sogenannten Behördenauszug 2 überhaupt nicht ersichtlich gewesen. Weil eben eingestellte Verfahren, sogenannte Nichtanhandnahmeverfügungen oder auch Verdachtsmeldungen, alle diese Sachen werden entweder gelöscht oder gar nie eingetragen. Aus grundrechtlicher Sicht ist das sicher richtig. Aber in dem vorliegenden Fall hat die Praxis halt auch verheerende Folgen gehabt. Und es zeigt, wo das Grenzen liegen.
Also ist es in diesem Fall noch ein zusätzliches Problem gewesen, dass sich die Person näher in einem anderen Kanton beworben hat und schlussendlich so zwischen runtergefallen ist?
Grundsätzlich macht es das sicher nicht einfacher. Aber nein, eigentlich nicht. Weil der Behördenauszug 2, wo die Verwaltung darauf zugreift, der enthält alle Urteile in der ganzen Schweiz. Also auch wenn die Person im Kanton Zürich ein hängiges Verfahren oder verurteilt ist worden, dann sieht das die Berner Behörde genauso wie umgekehrt. Also von dem her sollte das eigentlich keine Rolle spielen.
Der Fall hat medial sehr hohe Wellen geschlagen. Hat der Fall sonst noch konkrete Folgen gehabt oder Diskussionen aufgeworfen?
Ja, es werden jetzt von politischer Seite Forderungen laut, dass es schwarze Listen brauche. Eine Liste, wo schweizweit sämtliche Betreuungspersonen eingetragen sind, die ein problematisches oder sogar straffälliges Verhalten an den Tag gelegt
haben. Kennt man solche schwarze Listen auch aus anderen Bereichen?
Solche Listen gibt es bei den Lehrpersonen und zwar schon seit über 20 Jahren, seit dem Jahr 2004. Dort werden Lehrpersonen eingetragen, die keine Unterrichtsberechtigung mehr haben. Im Moment stehen dort 114 Namen drauf. Das sind Leute, die straffällig wurden, beispielsweise wegen sexuellem Missbrauch. Das ist eigentlich bei vielen der Fall. Aber es muss nicht zwingend ein Strafverfahren gegeben haben, sondern es kann auch sein, dass jemand beispielsweise ein schweres psychisches Problem hat und wegen dem nicht mehr kann unterrichten und man so hat die Unterrichtsberechtigung entzogen. Sprich, das hat der zuständige Kanton gemacht. Die Liste führt die Erziehungsdirektorenkonferenz, das ist die nationale Koordinationsstelle im Schulwesen. Und eigentlich müssten alle Kantone dort melden, wenn sie Lehrpersonen haben, die Unterrichtsberechtigung entzogen. Das Problem ist, nicht alle Kantone handhaben das gleich, nicht alle Kantone machen Meldungen und so ist die Liste wahrscheinlich nicht vollständig. Daniela Schneider-Brandt, sie ist Juristin beim Lehrpersonenverband Bildung Bern. Sie sagt aber, die Liste sei trotzdem ein sinnvolles Präventionsinstrument. Weil es sei einfach wie ein zusätzlicher Schutzmechanismus, damit man solche Missbrauchsfälle verhindern kann. Bei der Anstellung einer neuen Lehrperson kann die Schulleitung auf verschiedene Art und Weise die Person überprüfen. Eben mit dieser schwarzen Liste, aber sich auch einen bestimmten Auszug aus dem Strafregister anfordern. Oder es gibt auch die Möglichkeit, natürlich immer wie bei allen Berufen Referenzen beim vorherigen Arbeitgeber einholen. Jetzt ist es aber so, dass die Schulleitungen, die sind nicht gesetzlich verpflichtet, sich so zu informieren. Sprich, man weiss nicht, ob das auch Schulleitungen machen. Und wahrscheinlich wird es auch nicht überall so gemacht. Daniela Schneider-Brand sieht einen weiteren Grund, warum gewisse Fälle auch durch die Maschen fallen könnten. Sie sagt, es seien relativ hohe Hürden, um eine Lehrperson beim Kanton zu melden, wenn man Verdacht hat, dass die sich nicht richtig verhalten. Weil ein Schulleitungsproblem vielleicht eher so löst, dass sie eine Kündigung spricht, aber dieser Lehrperson nicht die Zukunft ganz verbauen
will. Du hast es vorher auch schon gesagt, Marius, dass verschiedene Fachpersonen gesagt haben, dass die Hürden bei einer Betreuungsperson am Kanton recht hoch sein und vielleicht aus diesem Grund weniger gemacht wird. Eine solche schwarze Liste, wie es offenbar schon jahrelang für Lehrpersonen gibt, fordert auch Berner SVP-Nationalrätin Nadia Umbricht-Pieren. Sie betreibt selber 3 Kitas im Raum Bern.
Ich bin der Meinung, dass eine schwarze Liste auch für Betreuungspersonen in Kindertagesstätten oder bei Tageselternvereinen wichtig ist, weil der Unterschied zu dem Sonderprivatauszug oder der Neumundsprüfung, die man machen muss, die im Kanton Bern übrigens für alle Kindertagesstätten obligatorisch ist als Arbeitgebende, die man überprüfen muss, ist so, dass bei einer schwarzen Liste auch laufende oder sogar auch eingestellte Strafverfahren aufgeführt werden, dass man dort auch weiss von Personen, die ein laufendes Verfahren haben.
Was heisst das jetzt übersetzt? Was wird dann genau auf dieser schwarzen Liste wirklich stehen? Was könnte man da daraus herauslesen zusätzlich?
Also es läuft so, eine Schulleitung kann nicht einfach gehen, die schwarze Liste anschauen und sieht dann sämtliche 114 Namen, die dort draufstehen, sondern sie muss wie einen Antrag einreichen, dass die Person, die sie einstellen will, dass die überprüft wird. Und auf dieser schwarzen Liste steht dann eigentlich nur, wenn die Person drauf wäre, nur der Name von dieser Person und dass sie die Unterrichtsberechtigung verloren hat und für welche Dauer dass sie die verloren hat.
Wenn es jetzt schon so eine schwarze Liste gegeben hätte, auch für die Betreuungspersonen, hat diese Liste dabei helfen können, dass der erste und auch der zweite Fall, wo wir jetzt heute darüber geredet haben, hat verhindert werden. Kann man das so eins zu eins sagen?
Das ist wahnsinnig schwierig zu sagen. Es kommt auch ganz darauf an, wie das dann reglementiert wäre, wie die schwarze Liste bei Kita-Betreuungspersonen ausgestaltet wäre. Also es ist sehr hypothetisch, das Ganze. Und wir kennen ja bei diesen beiden Fällen auch einfach nicht jedes Detail. Darum ist es schwierig zu sagen.
Und das hat Nadia Umbricht-Pieren dazu gesagt, was so eine schwarze Liste, was es schon eine gegeben hat für Betreuungspersonen, in diesen Fällen hat können bewirken können.
Es ist noch schwierig, die Frage zu beantworten, ob, wenn man jetzt schon eine schwarze Liste hätte für das Kita-Personal, ob das der Missbrauchsfall im Kanton Bern in dieser Kindertagesstätte hätte verhindern können. Ich kenne den Fall konkret nicht. Ich kenne die Berichterstattung auch nur aus den Medien und darum kann ich das so nicht beurteilen. Aber ich denke, dass eine schwarze Liste sicher etwas Positives ist und für mich in so Fälle von Kindesmissbrauch und Übergriffen an schutzbedürftige und minderjährige Personen ganz klar der Opferschutz vor Täterschutz geht und wir alles müssen unternehmen, damit man solche Sachen verhindern kann.
Wie steht der Kanton zu so einer solchen Liste?
Der Kanton würde sicher die letzte Aussage von Frau Pieren zu 100% unterstützen. Er sieht aber den Nutzen von so einer Liste nicht ganz so eindeutig wie sie und ist der Meinung, dass eine schwarze Liste vor allem eine Scheinsicherheit bietet. Er sieht verschiedene Probleme. Einerseits zum Beispiel, dass man müsste definieren, aufgrund von was für Delikt dass eine Person auf dieser Liste landet. Das müsste eine abschliessende Aufzählung sein. Und was macht man dann auch jetzt zum Beispiel mit jemandem, der wiederholte Verkehrsdelikte hat begangen und die Lernkurve eher negativ ist? Heute sagt der Kanton, er könne eine differenzierte Abwägung machen. Künftig wäre das dann vielleicht nicht mehr möglich. Und es gibt noch ein ganz grundlegendes Problem, dass eben anders als bei den Lehrern und bei den Lehrerinnen, wo der Kanton die Möglichkeit hat, in eine Unterrichtsberechtigung zu entziehen, ohne ein strafrechtliches Urteil. Diese Möglichkeit gibt es bei den Kita-Betreuerinnen und Betreuern momentan nicht. Der Kanton kann jemandem nur eine Anstellung verwehren, wenn es ein strafrechtliches Urteil gibt. Sonst ist das gar nicht möglich. Also es ist in erster Linie eine politische Diskussion. Die Politik muss sich fragen, ob sie so eine Liste bräuchte. Und wenn sie der Meinung ist, es braucht eine, müssen wir das ganze System anpassen.
Und wie steht der Kita-Verband Kibeswiss dazu? Was sagen die da dazu?
Der National Kita-Verband sagt, es gibt eigentlich noch etwas Dringlicheres zu tun, um solche Fälle zu verhindern. Und zwar fordert er, dass es einheitliche Vorgaben für Schutzkonzepte geben soll. So Schutzkonzepte haben schon heute eigentlich die meisten Kitas. In denen ist zum Beispiel festgehalten, dass überall sollten Türen offen sein, dass eben kein Kita-Betreuer oder Betreuerin mit einem Kind hinter verschlossenen Türen ist. Das Problem ist, nicht alle Kantone machen so Vorgaben zu Schutzkonzepten. Es wird von Kanton zu Kanton, teilweise von Gemeinde zu Gemeinde, unterschiedlich gehandhabt. Und Kibeswiss fordert jetzt eben, dass es da schweizweit einheitliche Vorgaben zu so Konzepten geben soll. Aber nicht nur das, sondern es müssten dann laut dem Verband auch Ressourcen gesprochen werden, damit man kontrollieren kann, ob es so Konzepte gibt oder wie die nachher ausgestaltet sind bei den Kitas.
Ja, und zum Schluss vielleicht noch die Frage, wer oder welche Stelle sind eurer Meinung nach aktuell am meisten gefordert oder gefragt, für weitere solche Fälle zu verhindern?
Ja, das ist die grosse Frage. Ich würde mir nicht anmassen, dass ich Antwort darauf habe. Ich glaube, es ist sicher gut, dass jetzt eine Diskussion über Kontrollmechanismus von der Behörden und eine allfällige schwarze Liste in die Rolle kommen und dass man darüber redet. Aber wie du auch schon gesagt hast und wie wir haben aufgezeigt mit unserer Recherche, letztlich geben die keine hundertprozentige Sicherheit. Ich denke, man kommt nicht darum herum zu sagen, dass letztlich die Kitas selber einfach schon gefordert sind. Sie müssen die Schutzkonzepte durchsetzen und sie müssen sie auch leben. Aber man darf sie bei dem sicher nicht allein lassen.
Ich glaube auch, bei so einem grossen, wichtigen Thema ist es auch zentral, dass man da nicht jede Gemeinde und jeder Kanton ein bisschen selber machen lassen, sondern dass es halt auch mehr einfach schweizweite, einheitliche Lösungen gibt.
Regina, Marius, merci vielmals, habt ihr eure Recherche zu diesen Präventionsmassnahmen und Sicherheitsvorkehrungen gegen Missbrauch in Kitas hier im Podcast mal erzählt.
Merci, wir dürfen vorbeikommen.
Merci, Sibyl.
Das war sie, die neueste Folge vom Podcast Gesprächsstoff. Ich habe geredet mit unserer Bildungsredaktorin Regina Schneeberger und unserem Gesundheitsredakteur Marius Aschwanden. Mein Name ist Sibyl Hartmann und wir hören uns in 2 Wochen wieder. Bis dann, tschüss zusammen.